BR Heimat lesen.
Radlfahren lernte mir der Opa auch, mit seinem Herrenfahrrad. Denn das Damenradl von der Oma hatten ja die Regina und die Tante Leni mitgenommen. Ich musste meinen rechten Fuß zwischen dem Rahmen und der oberen Querstange hindurchstecken und mit den Händen den Lenker ergreifen. Der Opa hielt mich am Gepäckträger fest und lief mit. Tagelang haben wir geübt, bis ich endlich das Gleichgewicht halten konnte und er mich auslassen und ich allein fahren konnte. Das war eine Freude für uns beide. Ich war stolz, weil ich jetzt fahren gelernt hatte, und der Opa war froh, weil er nicht mehr hinterherlaufen musste. Immer frecher, dreister und schneller fuhr ich mit dem Radl auf unserer Straße auf und ab. Öfter als einmal bin ich auf unserer Staubstraße mit den vielen kleinen Steinchen gestürzt, die ich dann in meinem blutenden Knie oder im Kinn oder Ellbogen hatte. Blutend und schreiend kam ich zum Opa. Der Opa verarztete mich zuerst mit Jod auf die Wunden. Das hat richtig gebrannt, aber ich wusste ja, übel muss übel vertreiben. Er band mir ein Taschentuch über das Knie oder ein paar Fetzen auf Ellbogen und Kinn, das war's. Beim Radl war nur die Lenkstange leicht verbogen, sonst war nichts kaputt. Das ist halt noch Vorkriegsqualität, pflegte er zu sagen und nahm das Vorderrad zwischen seine Beine und drehte mit einem Ruck den Lenker wieder gerade. Fertig war die Reparatur. Wir kochten auch gemeinsam und das war gelegentlich ein Abenteuer. Wie fast alle Haushalte hatten auch wir einen Spirituskocher als Notlösung für den Fall, dass Strom oder Gas mal wieder ausgefallen war. Opa und ich wollten uns einen Apfelstrudel wärmen, der war in einer feuerfesten Form aus Jena-Glas. Wir stellten, nachdem unser Spirituskocher gerade stand und der Feuerkranz schön blau brannte, die feuerfeste Form auf die offene Flamme. Langsam begann es zu brutzeln, doch dann ein Knacks und die schöne, feuerfeste Form brach in der Mitte auseinander. Wir hatten vergessen, den Asbestuntersetzer auf die offene Flamme zu legen. Das Donnerwetter von meiner Mutter war perfekt. Wie ungeschickt, wie dumm und unaufmerksam wir waren, wo sie uns doch immer wieder gesagt hatte, dass man feuerfeste Formen nicht ungeschützt auf eine offene Flamme stellen durfte. Am Abend wurde verdunkelt. Das heißt, alle Fensterläden geschlossen, die Vorhänge zugezogen. Kein Lichtschein durfte durchschimmern. Verdunkelung wegen der feindlichen Flieger war befohlen. Meine Mutter hatte ein Radio, Volksempfänger genannt, und konnte damit auch den Feindsender empfangen. Mit dem Ohr am Radio und ganz leise, dass ja niemand etwas mitbekam, horchten wir und waren informiert, wo die Alliierten gerade waren. Ältere Männer waren als Blockwart aufgestellt und mussten jeden verraten, der entweder über Hitler etwas Böses oder Blödes sagte oder gar den Feindsender im Radio hörte. Zum Glück wurden wir nie erwischt. Mein Vater war im Krieg. Wo, wusste man nicht mehr. Die Arbeitsstelle meiner Mutter war ausgebombt. Es war eine trostlose und ungewisse Zeit. Niemand wusste, wie es weitergehen sollte und was noch kommen würde. Meine Mutter ging zu Freundinnen, die ihr aus der Hand lesen konnten oder die Karten legten und ihr Trost gaben, dass ihr Sepperl wieder unversehrt aus dem Krieg zurückkommt. Sie fuhr auch oft zur Feldkirchner Oma, das war die Mutter vom Sepperl, weil sie mit der immer über ihn sprechen konnte. Die letzte Kriegsnacht, den 30. April 1945, vergesse ich nie. Die Bubensoldaten erhielten den Befehl, in Richtung Norden, das heißt nach Freimann zu schießen, weil dort die Alliierten schon standen. Diese aber schossen zur Flakstellung der Buben in unsere Richtung. Der Krach war schlimm über unserer Siedlung. Wir hatten große Angst. Meine Mutter, eine Freundin und ich saßen in unserem Wohnzimmer. Es war warm eingeheizt. Holz hatten wir genug durch den Opa, denn für die Mitarbeiter der Bahn gab's die alten Eisenbahnschwellen kostenlos. Wir tranken den fürchterlich bitteren Kakaoschalentee und ich hatte absolut keine Ahnung, wo dieser Tee herkam. Zucker hatten wir keinen, aber der Tee war heiß und roch so gut. Am frühen Morgen hörten die Schüsse auf. Es wurde ruhig. Wir gingen dann auch in unsere Betten und dankten dem lieben Gott, dass wir noch lebten und unser Haus noch stand. Später gingen wir zum Milliladen, zur Ratschzentrale. Andere Frauen waren schon dort und eine jede erzählte, wie sie die Nacht überstanden hatte, wie viel Angst sie hatten, wie das Leben jetzt weitergehen sollte und wie die Besatzer überhaupt aussehen und was die mit uns, den Frauen und Kindern, machen würden. Viele Fragen und Mutmaßungen schwirrten durch die Luft. Manches davon war beängstigend zu hören. Anschließend gingen wir in unserer Siedlung herum, um eventuelle Schäden zu besichtigen. Aber nein, nicht einmal eine Fensterscheibe war zu Bruch gegangen. Wir und unsere Siedlung waren verschont geblieben. Der Krieg ist aus. In unserem Feindsender hörten wir, dass der Krieg zu Ende sei und die Besatzer hier waren. Meine Mutter und ich rannten zur Flakstellung zu den Burschen und verkündeten, der Krieg ist aus, geht's heim, Burm, der Krieg ist aus, schmeißt's eure Uniform weg, schrien wir ihnen vor Aufregung zitternd zu. Ja, dürfen wir einfach heimgehen, fragten die überraschten Bubensoldaten. Ja, schaut's einfach, dass's heimkommt's. Meine Mutter und ich haben diese Soldaten damit von der Wehrmacht entlassen. Und dann war er plötzlich da, der Bertel, und stand vor unserer Tür am Eisenweg. Er bat, hereinkommen zu dürfen. Er, der Bertel, war der Halbbruder meines Vaters und von Anfang an ein sehr überzeugter Hitler-Anhänger. Schon 1933 trat er in die SA ein und wurde eines der führenden Mitglieder. Er musste auch nicht in den Krieg, er fand hier seine Aufgaben. Sein Denken und Fühlen drückten sich aus in seinen Liedern, die Fahne hoch und die SA marschiert, welche er fortwährend sang oder summte. Als das Ende des Krieges abzusehen war, trat er noch in die Untergrundbewegung als Wehrwolf ein. Sein Sturmfahrzeug war sein Fahrrad, völlig wahnwitzig. Doch der Krieg war verloren und er musste sich verstecken, denn er wusste, dass die amerikanischen Besatzer Leute wie ihn suchten und vor Gericht stellen würden. So stand er nun vor unserer Türe und schaute betreten zu Boden. Meine Mutter ließ ihn ein und versteckte den Onkel Bertel, wie ich ihn nannte, im Keller. Ich weiß nicht, was er gemacht hatte. Jedenfalls hat mir meine Mutter gesagt, ich darf niemand etwas von meinem Onkel Bertel erzählen. Habe ich auch nicht. Aber ich war sehr glücklich darüber, dass ich immer, wenn die Luft rein war, zu ihm in den Keller schlüpfen konnte, um mit ihm zu reden oder ihm was zu bringen. Es war schon ein bisschen unheimlich und geheimnisvoll für mich. Einige Wochen war er bei uns, aber plötzlich war er weg. Wann und wie er sein Versteck verlassen hat, habe ich nicht bemerkt. Aber traurig war ich schon. Ich mochte ihn. Dafür, denke ich, hat er mich 50 Jahre später in seinem Testament bedacht. Ich durfte dann seine Gretel, die nach ihm starb, beerben. Danke, Bertel. Die Amis sind da. Es war wahr. Der Krieg war wirklich und wahrhaftig zu Ende. Gott sei Dank. Erst nach mehreren Tagen kamen die Amis in unsere Siedlung. Wir dachten schon, sie hätten uns vergessen und wir hätten alles versäumt, weil wir so weit draußen und weg von der Stadt wohnen. Die Sieger stellten wir uns als Monster vor. Wir und alle anderen Nachbarn hängten weiße Handtücher an Besenstielen vor unsere Fenster. Ich habe meinen Opa gefragt, warum wir das machen, und er erklärte mir, dass wir uns ergeben. Ich war so gescheit wie vorher und dachte mir, dass wir so die Amerikaner begrüßen. Es wurde schließlich interessant, als wir Motorengeräusche hörten, die sich uns näherten. Wir und die anderen Nachbarn rannten zu den Fenstern und es fuhren zwei offene Jeeps mit je drei weißen und einem schwarzen Amerikaner ganz langsam vorbei. Die jungen Männer lachten zu uns herauf und winkten. Ich war überrascht, dass sie so freundlich waren, weil ich von den Erwachsenen viele Horrorgeschichten über die Besatzer gehört hatte. So hatte ich keine Angst mehr. Ich verließ meinen Fensterplatz nicht und blieb dort in der Hoffnung, dass noch weitere Amerikaner mit diesen tollen offenen Wagen bei uns vorbeikommen würden. Es kamen nicht mehr Autos, aber diese zwei, die wir schon gesehen hatten, fuhren zurück und jetzt waren in jedem Auto zwei junge Mädchen aus unserer Siedlung lachend und kichernd bei den Amis dabei. »Ui, Opa, schnell, schau, wer da mitfahrt!« »Aha, da schau her. Ich hab gar nicht gedacht, dass die Mädeln solche Schlampen sind,« war seine trockene Antwort. Schon wieder etwas, das ich nicht verstanden hatte. Es hat dann geheißen, es kommen mehr Amerikaner und die dürfen 3 Tage plündern und die Frauen vergewaltigen und wir dürfen nicht zusperren, dass die jederzeit in unsere Häuser gehen können. Als meine Mutter das hörte, baute sie sofort im Schlafzimmer die Betten ab, stellte sie in den Keller und machte aus dem ehemals wohnlichen Schlafzimmer ein kahles, unbehagliches Notquartier. Sie holte sich die ältesten Klamotten aus dem Schrank, zog diese an und band sich ein altes Kopftuch über die Stirn und versteckte ihre roten Haare. In kürzester Zeit verwandelte sie sich zur alten, hässlichen Frau und war nicht mehr wiederzuerkennen. Ihren freundlichen Blick und das Leuchten in ihren Augen konnte sie jedoch nicht verbergen. Ein stattlicher, höflicher Amerikaner, den die anderen Commander nannten, kam mit Gefolge in unser Haus. Er wollte dort so eine Art Büro haben. Bei uns im Parterre wollte meine Mutter die Amis nicht haben, also heizte sie in Opas Küche im ersten Stock ein, machte den kleinen Raum so gemütlich, wie es möglich war, und gab ihnen zu verstehen, dort könnten sie sich aufhalten. Nicht zu glauben, der Commander mit seinen drei Wichtigmännern war damit zufrieden. Abends wurden sie abgeholt und übernachteten in der Kaserne. Am Morgen brachten sie für mich eine Tüte voll Bananen, Orangen, Butterfinger und Hersches-Schokolade mit. Ich war 8 Jahre alt und es war das erste Mal, dass ich solche Dinge sah. Ich hatte keine Ahnung, wie eine Orange oder eine Banane zu essen ist. Verstohlen habe ich beobachtet, wie die Amis das machten. Ich bin auch jede Stunde zu denen nach oben gegangen, unter dem Vorwand, den Ofen nachzuschüren. Die haben mich schon durchschaut, lächelten aber immer. Der Commander sprach auch ein bisschen Deutsch. Wahrscheinlich hatte er deutsche Vorfahren, er war auch groß und blond. Mir machte das Leben mit den Amis und ohne Schule echt Spaß. Und der Onkel Bertl aus dem Keller war ja mittlerweile wieder verschwunden, sodass wir wegen ihm auch keine Angst mehr haben mussten. Unsere Amis behielten zwar Opas Küche für die Mittagspause oder Siesta, aber im Haus unserer Siedlungsärztin eröffnete der Commander seine Kommandatur. Dieses Büro war ebenerdig und etwas größer. Meine Mutter war nun auch nicht mehr so ängstlich, weil die Besatzer, welche bei uns waren, sich als Gentlemen herausgestellt hatten. Es gab aber auch andere, freche Amis, die in unser Haus konnten, weil die Türen offen stehen bleiben mussten. Wenn meiner Mutter einer zu nahe kam, erklärte sie mit Gesten, der Commander sei ihr Freund, und so war blitzartig wieder Frieden in unserem Haus. Anderen Siedlerinnen ist es schlechter ergangen. Wir hatten wieder mal Glück und waren auch sehr dankbar. Es gab dann einen Aufruf, dass alle Siedler ihre Fotoapparate in der Kommandatur abgeben müssten. Meine Mutter hatte eine viereckige Aquabox in einer abgegriffenen Lederumhängetasche. Tapfer brachte sie ihre Kamera zum Herrn Commander mit der Frage, wann kann ich meinen Fotoapparat wieder abholen? Eigentlich überhaupt nicht, aber er lachte herzhaft über ihre naive Frage und gab ihr den Apparat zurück, er war ja eh nichts wert. Aber meine Mutter war die nächste Zeit der einzige Mensch in unserer Siedlung mit einem Fotoapparat. Wenn jemand ein Foto von der Firmung oder Kommunion haben wollte, baten sie meine Mutter um ein Foto. Unsere Ernährungssituation war auch nicht so schlecht wie bei manch anderen Familien. Opa hatte immer einige Stallhasen zum Schlachten. Ich hatte alle lieb und gab ihnen Namen und trug sie mit mir herum. Opa hat immer heimlich geschlachtet, wenn ich nicht da war, das danke ich ihm heute noch. Der Hase mit dem Namen Erich zum Beispiel war einfach weg, das war für mich in Ordnung. Jedenfalls dachte ich dann, die Amis wollten unsere Hasen stehlen. So holte ich ein großes Schloss und wollte den Hasenstall absperren, stellte mich aber zu dumm und so ungeschickt an. Ein ganz lieber Ami sah, wie ich mich abmühte, aber nicht zusperren konnte. Er nahm mir das Schloss ab, sperrte mühelos zu und gab mir lächelnd den Schlüssel. Ich war platt. Ich hatte Angst, er klaut meine Hasen, aber er sperrte sie ein. Für mich. Einmal fragte der Commander meine Mutter, ob sie Hühnersuppe kochen könne. Ja, natürlich, das konnte sie. Ein paar Stunden später kamen 2 der Amis, die bei uns wohnten, mit 2 weißen toten Hühnern, die Köpfe nach unten hängend, ins Haus. Wir hatten keine Ahnung, wie sie diese Hennen zu Tode gebracht hatten. Wahrscheinlich hatten sie diese Hühner nach Indianerart mit Schlingen gefangen. Und mir fiel in diesem Moment gleich wieder ein, wie meine Oma, damals noch im Bahnwärterhäusl, die Hennen geschlachtet hat. Die zum Sterben Verurteilten auf den Hackstock gelegt und mit dem Beil, zack, den Kopf abgehackt. Meistens sind die Kopflosen noch ein paar Augenblicke herumgeflattert, bis die Lebensgeister entschwunden waren. Ich war nun sehr froh, dass diese Hennen nicht mehr lebten. Der Opa half, die Hühner zu rupfen, auszunehmen und kochfertig in die Küche zu tragen. Zuerst wurden die Ringe von der Kochstelle mit dem Schürhackel abgehoben und ein großer Suppentopf ins Feuer gehängt. Das Wasser mit dem Suppengrün kochte schnell, dann kamen die 2 Hühner in diesen Kessel. 2 bis 3 Stunden mussten sie kochen, bis das Fleisch einigermaßen weich war. Die Amis brachten dazu auch noch Suppennudeln mit. Als der Tisch gedeckt und alles fertig war, durften wir drei mitessen. Im Ganzen waren wir 8 Personen. Der Commander brachte noch Freunde mit und es war recht lustig. Ich konnte essen, so viel ich wollte. Nudelsuppe hatten wir schon lange nicht mehr. Das Fleisch war ein bisschen zäh und ich hatte altersgemäß Lücken, weil mir die Milchzähne ausgefallen waren. 8 Tisch hatten sie auch dabei. Candies, Nuts, Butterfinger, Orangen und Bananen. Opa durfte wählen, was er mochte. Er entschied sich für sowas Eiberbirls, also etwas Eingewickeltes. Es stellte sich heraus, dass das Sirse zirgerte Zeigs dem Opa seine 3. Zähne herunterzog und der Opa klebte überall. Er verließ die Tafel, ging in die Küche und wir hörten ihn fluchen über das neimodische amerikanische Klump. Zigaretten boten die Amis meiner Mutter an. Sie nahm eine, ließ sich Feuer geben und zog daran. Das erste Mal in ihrem Leben. Sie musste so stark husten, dass ihr die Tränen in die Augen kamen. Ein Versuch, den sie auch später nie mehr wiederholte. Als der Opa seinen Fanerl so husten und keuchen hörte, hat er die Zigaretten gleich abgelehnt. Nach seiner pappigen Mundpflegearbeit holte er sich eine seiner Pfeifen, hat sie mit dem Stängelkraut gerichtet und die ganze Bude verstunken. Es war trotzdem lustig und den Amis hat's auch gefallen, bei einer so bayerischen Familie zu essen. Am nächsten Vormittag, als wir zum Milliladen kamen, waren schon einige Frauen da und erzählten von ihren Erlebnissen mit den Amerikanern. Die alte Frau Beck meinte, mir haben's 2 von meinen besten Leg hineinklaut. Oje, sagte meine Mutter, wo einer waren die? Die haben's zu uns gebracht und wir haben's gekocht und mitessen haben wir auch dürfen. Das tut mir echt leid. Zu Hause hat sie ein Diegerl mit der restlichen Nudelsuppe und Fleischbrocken drinnen hergerichtet und mich damit zur Frau Beck geschickt. Die hat sich gefreut und war nicht mehr so arg traurig. Eines Tages war unser, das heißt genau genommen Opas Radl, nicht mehr da. Ich beschwerte mich bei meinem Herrn Kommandanten und noch am selben Tag waren nicht nur Opas Radl, sondern auch noch ein Damenrad in unserem Garten. Wir gaben dieses Damenrad an die Besitzerin zurück. Die Soldaten hatten sich die Radl nur ausgeliehen und irgendwo stehen lassen. Die Besatzer begannen auch mit der Entnazifizierung. Dazu wurden die Bürger über das Verhalten der Blockwarte befragt. Wir gaben für die alten Männer, die Blockwarte waren, zu Protokoll, dass sie meine Mutter beim Feindsenderhören erwischt haben und den Opa, wie er über den Hitler geschimpft hat, aber trotzdem die beiden nicht angezeigt haben. Mit unserer Aussage waren sie gerettet. Meine Mutter hat gesagt, ich konnte doch die alten Männer nicht bestrafen lassen, wo sie ihre großen Auftritte gehabt haben und wichtig waren. So erzählte sie das auch im Milliladen. Die anderen Frauen fanden es großmütig und edel und machten es genauso. Vereinzelt kamen jetzt einige Kriegsheimkehrer an, zerlumpt und ausgehungert, aber glücklich. Meine ungeduldige Mutter wollte ihren Sepperl auch endlich wieder haben. Sie ging zu den Freundinnen, die ihr die Karten legten oder aus der Hand lasen. Sie kam getröstet nach Hause, weil ihr die Terry gesagt hat, Fannerl, genauso plötzlich wie er weg musste, genauso kommt er wieder heim und unversehrt. Wärst schon sehen, aber ein bisserl musst schon erwarten. Meine Mutter weinte immer ganz hysterisch, wenn wieder ein Mann aus unserer Siedlung zurückkam, aber nicht ihr Sepperl. Unser Schulhaus war wieder frei und der Unterricht begann. Wir waren jetzt in der 2. Klasse. Die 1. gab's nicht mehr für uns, die hatten wir ja schon absolviert, wenn auch nur im Schnelldurchgang und nur ein paar Wochen. Die Amerikaner spendierten uns Schulspeisung. In blauen Thermokübeln kam das erste Mal Haferflocken-Schokoladenbrei, warm und ganz süß. Das war die größte Freude für uns Zweitklässler. Alle Kinder haben geschwärmt, wie gut, wie süß und wie viel man haben konnte. Toll. Da ging es uns viel besser als den Kindern in Norddeutschland. Aufgrund eines Verständigungsfehlers bekamen die eine Maispampe. Der amerikanische Kommandant hatte den Hamburger Bürgermeister gefragt, was denn am meisten fehlte. Dieser meinte Getreide und sagte, wie da oben so üblich, Korn. Der Kommandant nickte verständig, notierte Korn und die Maislieferungen waren nicht mehr zu stoppen. Eine Freundin meiner Mutter, die Frau Krauseder, wohnte im Münchner Westend. Ich durfte manchmal mitfahren und da sahen wir die fleißigen Frauen, wie sie Ziegelsteine abklopften und Schutt wegräumten. Meine Mutter hat mir erklärt, das sind die Trümmerfrauen. Der Sohn von Frau Kraus, Ida, arbeitete bei den Amerikanern und bekam einige Lebensmittel und unter anderem auch Nescafé. Bei einem gemeinsamen Nachmittagstreffen sollte der Nescafé seine Premiere haben. Meine Mutter war ganz verzückt, die anderen eingeladenen Frauen voller Erwartung. Nescafé ist das Bohnenkaffee. Ich glaub schon, sagte die Gastgeberin, aber wie man kocht, weiß ich nicht. Also öffneten sie alle zusammen die Büchse. Es war sehr spannend, auch für mich. Darin waren keine Bohnen, sondern ganz fein zu Pulver gemahlener Instant Coffee, wie die amerikanische Aufschrift verriet. In die Kaffeekanne vom guten Geschirr schaufelten sie ein paar Esslöffel dieses gut riechenden Pulvers hinein und überlegten, ob man nicht den Andreas Hofer Feigenkaffee als Zusatz reinmischen soll. Sie entschieden sich aber für puren Kaffeegenuss. Dazu gab es Kuchen, aus Maismehl gebacken. In dieser Zeit hat uns alles geschmeckt. Den Kaffee, viel Pulver und wenig Wasser, haben die Damen sehr genossen und wurden immer zappeliger, aggressiver und ungeduldiger. Jede entschuldigte sich bei jeder und alle sprachen durcheinander. Wir fuhren schließlich heim. Meine Mutter war aufgekratzt und nervig. Ich glaube, sie hat 2 Nächte nicht geschlafen. Den anderen Frauen ging es genauso. Unsere Amis brachten auch uns eine Dose Nescafé mit. Meine Mutter ließ sich zeigen, wie viel Kaffeepulver und wie viel Wasser man braucht, um einen guten, nicht zu starken Kaffee zu machen. Frau Krauseder hatte die 3-fache Menge genommen, deshalb waren sie wohl alle so aufgewühlt. Aber es war für alle ein Erlebnis. Meine Mutter war wie immer sehr traurig, weil schon viele Männer aus der Siedlung aus dem Krieg zurückgekommen waren, aber ihr Sepperl immer noch nicht. Sie wollte zur Feldkirchener Oma, der Mutter vom Sepperl, mit dem Radl fahren und träumte so vor sich hin. Auf halber Strecke sah sie auf der Straße eine zerlumpte Gestalt ganz langsam auf sich zukommen. Sie dachte, wenn das bloß der Sepperl wäre, wie wäre ich glücklich? Als er näher kam, hat sich's herausgestellt. Er war's. Explosion der Gefühle. Zuerst konnte Fannerl es nicht glauben, aber ihr Sepperl war's wirklich. Mitten auf der Straße ließ sie ihr Radl fallen, Autos gab's eh keine, rannte auf ihn zu, umarmte und küsste ihn. Er war unrasiert, seine langen, dünnen Haare nicht geschnitten, zerlumpt. Anstatt Socken hatte er Lappen, Fußlumpen genannt, um seine spindeldürren Beine gewickelt. Wie eine wandelnde Vogelscheuche hat er ausgesehen, aber glücklich. Die Freudentränen rannten ihm nur so über sein schmutziges Gesicht. Gepäck hatte er keines, also fuhren sie zu zweit auf Opas stabilem Fahrrad nach Hause. Sofort heizte meine Mutter den Kessel in der Waschküche ein. Dort war auch unsere Zinkbadewanne, eine Brausetablette Fichtennadel hatte sie für diesen Augenblick gehütet wie einen Schatz. Der Duft war überall im ganzen Haus, nicht nur im Keller. Mein Vater sagte, von dieser Badewanne mit diesem Duft habe er in seinen schweren, einsamen Stunden immer geträumt. Sein Glück war perfekt. Er hatte sein Fannerl, die duftende Badewanne, naja, mich und den Opa auch, aber wir waren nicht ganz so wichtig. Anfangs hat mein Vater viel geweint, wahrscheinlich, weil er wieder zu Hause war. Er erzählte uns von seiner Heimkehr aus seiner Stellung. Irgendwer hat gesagt, man hätte im Radio gehört, dass der Krieg aus sei. Alle Soldaten aus seiner Stellung sind einfach losgegangen, er auch. Sie haben sich getrennt, sicherheitshalber, aus Angst erwischt zu werden. Keiner hatte eine Ahnung, wie sie sich verhalten sollten, und keiner hat gewusst, wo sie eigentlich sind. Mein Vater hatte nur nach Hause im Kopf, egal um welchen Preis. Er ging einfach los, sah irgendwann ein verbogenes Ortsschild, darauf stand Stuhl Weißenburg. Er war also in Ungarn. Er schlich sich in ein einsames Bauerngehöft. Zuerst schlief er verborgen im Heuschober und beobachtete, welche Menschen hier wohnten. Dann getraute er sich hinein in die Kuchel und eine freundliche Bäuerin begrüßte ihn und gab ihm zu essen und brachte Zivilkleidung, alt, aber sauber geflickt. Sie meinte mit Gesten und gebrochenem Deutsch, er sollte das anziehen und seine Uniform verbrennen, denn es sei sehr gefährlich. Wenn die Russen einen Feindsoldaten erwischten, schickten sie ihn nach Sibirien. Dahin wollte der Sepperl sicher nicht, also war er noch vorsichtiger. Er arbeitete ein paar Tage bei der freundlichen Bäuerin für das Essen und die Kleidung. Versehen mit ihren guten Worten und Wünschen, wieder nach Hause zu kommen, zog er weiter. So schlug er sich durch, schlief am Tag in Heuschobern oder verlassenen Hütten, arbeitete wieder als Tagelöhner bei Bauern. In der Dämmerung oder nachts marschierte er. Gute Menschen fand er immer wieder, die ihm mal ein paar Stiefel gaben und mal was zu essen. Irgendwann zog er einer Vogelscheuche das Hemd aus, weil das seine noch mehr zerfetzt war. Er hatte vergessen, wie lange er schon unterwegs war, aber bestimmt so um die 4 Monate. Wir dachten, er wäre froh, in einem weichen, gut riechenden und frisch bezogenen Bett zu schlafen, doch er konnte in einem solchen Luxus gar nicht schlafen. Er nahm eine Decke und legte sich auf den Fußboden und verarbeitete seine Erlebnisalbträume. Wahrscheinlich ist es vielen Kriegsheimkehrern genauso ergangen. Meine Mutter erzählte ihm in langen Nächten, was alles in seiner Abwesenheit geschehen war, dass sie seinen Halbbruder im Keller versteckt hatte, dass der US-Commander in unserem Haus Quartier bezogen hatte und alles, was sie mit den Amis erlebt hatte. Nach 2 Wochen ungefähr sagte ein Freund, der Schneider Heini, zu meinem Vater: »Sepp, wir müssen uns vor der Wehrmacht offiziell entlassen lassen. Sonst kriegen wir ohne Entlassungsschein keine Arbeit nicht und auch einen Führerschein nicht.« Der Heini war vom ersten Tag an im Krieg als freiwilliger Lanzer. Er hatte von anderen Kriegsheimkehrern schon gehört, dass die Entlassung ganz schnell geht.